aneinander gekettet einen Ultra-Trail halt zusammenlaufen müssen.
Ja.
Wie gesagt, man kennt sich vorher nicht und so. Das Format gibt es nicht mehr, weil im ersten Jahr, in dem es stattgefunden hat, hat niemand gefinisht und im zweiten Jahr hat sich niemand mehr angemeldet. Aber ja, das Format ist spannend.
Die Idee war super.
3, 2, 1, here we go!
Also ich sag mal, kontrolliert gestorben. Ist egal, wie langsam oder schnell man läuft, der Lauf ist einfach brutal, brutal geil.
So, I almost lost my lunch on the streets of Champagne-Lac.
Cola rein bis zum Anschlag und einfach weitermachen.
Man denkt sich das zwischendurch, denkt man sich, wenn ich ankomme, dann falle ich einfach um und schlafe erstmal oder so.
Can you pound a coke?
No, I ate too much at the last aid station.
What?
When I took over the lead so early, I was like, I just thought it's not good.
Pretty much all my training was just steep up, steep down.
He's setting the crowd on fire, ladies and gentlemen, Kilian Jordan!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Laufen, dem Laufsport-Feuilleton von alleslaufbar.de. Hier im Trailfunk mit Juliane und Christian.
Hallo.
Hallo Juliane, wie geht's dir?
Sportlich betrachtet so gut wie noch nie. Aber ich sollte dich erinnern, noch was anzukündigen.
Ja gut, das können wir gleich am Anfang hier abhandeln. Es ist nämlich ein Platz frei geworden bei 100 Höhen. Das ist unser Laufcamp, Laufreise, Community-Event, wie auch immer man es nennen will, von Alles Laufbar. Das findet vom 6. bis zum 11.10. statt und da werden wir mit 16 Leuten 5 Tage lang in 4 Campern unterwegs sein und dabei 100 Gipfel erlaufen in den deutschen Mittelgebirgen. Harz, Thüringer Wald, Taunus ist dabei, die Rhön, Vogelsberg, also richtig schöne Laufreviere. Und da ist, wie gesagt, ein Platz frei geworden. Wenn ihr Anfang Oktober noch nichts vorhabt, dann schaut gerne in die Shownotes. Da gibt es einen Link mit weiteren Infos. Wir würden uns freuen, dich dabei zu haben.
Sehr cool.
Dann frage ich dich jetzt nochmal, wie geht's dir denn?
Ja, genau. Also sportlich, wie gesagt, irgendwie unverschämt gut. Ich habe den Zugspitz-Ultra-Trail irgendwie wirklich auf freche Art und Weise gut weggesteckt. Ich hatte nicht mal Muskelkater, war irgendwie nicht mal müde und habe aber jetzt die Lust am Laufen wirklich nochmal neu entdeckt und schon auch am Wettkampflaufen und habe mir eine Reihe an FKTs, also Fast-No-Time-Strecken, rausgesucht. Und ich habe ja eine 4-Tage-Woche in der Kanzlei, arbeite ich nur 4 Tage. Und den einen Tag, den ich frei habe, da laufe ich jetzt immer eine FKT-Strecke ab und habe quasi einen Wettkampf, ohne einen richtigen Wettkampf zu haben. Und das macht mir gerade richtig viel Freude.
Das ist immer der Dienstag, ne? Also achtet dienstags auf Julianes Strava-Profil. Welche Routen bist du denn bisher abgelaufen?
Ja, genau. Highlight war der Mittenwalder Höhenweg. Das kennt man in Norddeutschland jetzt nicht. Das ist halt ein Klettersteig. Schon auch irgendwie mit Trailrunning verbunden, weil du machst halt 2000 Höhenmeter. Aber der komplette Grat oben ist durchzogen durch einen Klettersteig. Da geht's Leitern hoch, da kraxelt man mal, da geht's irgendwie super steinig runter. Und so, das ist so super dynamisch, abwechslungsreich, tolle Ausblicke und so, voll das Highlight. Und wenn du das so ein bisschen auf Push machst und da so dynamisch drüber gleitest, schon mit dem Ziel, da irgendwie keine Zeit zu verlieren, dann ist das wirklich Trailrunning-Freude pur. Ich weiß gar nicht, ob man es Trailrunning nennen darf, Trailrunning Plus vielleicht, weil man halt auch kraxelt und ein bisschen klettert und so weiter. Aber eine unfassbar geniale FKT-Strecke.
Alpines Trailrunning, teilweise mit Ausflügen ins Skyrunning, würde ich sagen.
Ja, genau.
Ja.
Nee, richtig, richtig gut.
Sehr gut. Ja, was haben wir heute vor? Als Hauptthema haben wir uns überlegt, wir möchten über Ultralaufen im Underground sprechen, also über nischige, brutale Läufe, die so abseits des Mainstreams stattfinden. Da sind wir auf ein sehr schönes Beispiel gestoßen über einen Lauf, der heißt The Tunnel und der findet komplett in einem Tunnel statt. Da gibt es eine tolle YouTube-Dokumentation drüber. Da wollen wir drüber sprechen und überlegen, ja, wie das vielleicht auch so eine Art Antithese ist zu der sehr populär werdenden Sportart Ultralaufen gerade.
Und in unserer ersten Kategorie von unseren 4 Kategorien ausprobiert, aufgeschnappt, all in, all out und Lauf der Dinge, kannst du eigentlich mal beantworten, wie es dir geht?
Ja, stimmt. Mir geht's gerade ziemlich gut. Es hängt auch immer oft damit zusammen, wie gerade mein Verhältnis zum Laufen ist, habe ich festgestellt. Ja, also wenn mir das Laufen gerade Spaß macht, dann geht es mir irgendwie insgesamt so ganz gut. Und ich habe wirklich so gemerkt, dass es wie so eine Beziehung ist, an der man auch arbeiten muss, die man nicht für selbstverständlich nehmen darf. Und es ist ja so, auch wie man das vielleicht von Freundschaften oder so kennt oder aus der Familie, es ist meistens nicht so gut, über jemanden nachzudenken und das alles in seinem Kopf zu verhandeln. Man muss manchmal vielleicht auch einfach miteinander reden. Und so ist es halt beim Laufen jetzt gewesen. Ich habe an Wettkämpfen teilgenommen und habe eben mich mit dem Laufsport ganz praktisch auseinandergesetzt und nicht nur theoretisch drüber nachgedacht, ob ich da Lust drauf habe oder nicht, sondern ich habe es einfach mal wieder gemacht.
Und mal ist die Kommunikation gescheitert und mal verlief sie gut.
Ja, genau. Ja, also ich bin hier in Zehner mitgelaufen. Oberauer Berglauf haben wir, glaube ich, in dem letzten Podcast hier auch angekündigt bei vom Laufen. Da hatte ich keinen guten Tag. Da bin ich auch viel zu schnell losgelaufen. Es waren Zehner, wie gesagt, alle wollten da schnell laufen. Und ich habe einfach gemerkt, okay, alles, was über Zone 2 hinausgeht, habe ich seit Monaten nicht gemacht. Das war kein schönes Erlebnis. Ich habe kurz überlegt, ob ich ein DNF machen soll. Aber ein richtig schönes Erlebnis hatte ich beim Stubai Ultra Trail. Da sind wir auch beide gemeinsam gelaufen. Du kannst gleich noch von deinem Rennen natürlich auch berichten. Ich erzähle mal kurz, wie es für mich lief. Also ich hatte mir da eben vorgenommen, wirklich ganz bewusst aufs Erlebnis zu setzen, ganz bewusst einfach fürs Finish zu laufen. Ich habe mich ganz hinten eingereiht, wirklich ganz, ganz hinten. Also ich glaube, ich war so in der drittletzten Reihe von 100 Reihen oder so. Bin dann auch komplett im Stau den ersten Berg hochgewandert. Und es war sehr, sehr lockeres Tempo für mich. Also es ist mir sehr leicht gefallen. Es hat mir ein gutes Gefühl gegeben. Und ich habe mich da komplett wohl gefühlt. Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, ich sollte aber weiter vorne sein. Was könnten andere denken, wenn die sehen, wie langsam ich hier den Berg hochgehe und so. Sondern es war völlig, ich habe mich da komplett wohl gefühlt, auch neben diesen Läuferinnen und Läufern. Es war super. Und dann hatte ich halt oben auch noch Kraft und konnte dann so ein bisschen dynamisch, ich habe mir ein paar Begriffe aufgeschrieben, wie ich es genannt habe, ich kann das ja mal vorlesen. Und zwar trifft da dynamische Motivation auf radikale Selbstfürsorge. Ja.
Dynamische Motivation auf radikale Selbstfürsorge.
Ja. Einfach wirklich, du läufst genauso, wie du dich in dem Moment halt fühlst und worauf du in dem Moment Lust hast. Ich habe kein Zeitziel, dem ich mich unterwerfe sozusagen, sondern es ist einfach, nee, ich fühle mich wohl gerade, wo ich bin. Und dann gab es aber halt diese Momente, vor allem gegen Ende des Rennens, wo ich dann gemerkt habe, jetzt habe ich ja Bock aufzudrehen. Oder im Downhill habe ich richtig Lust bekommen, vielleicht auch mal jemanden zu überholen und so. Das hat dann richtig Spaß gemacht. Ich hatte dann schon dieses Race-Gefühl auch, diesen bisschen Wettkampfgefühl, so spielerisch. Aber gleichzeitig kann man auch mal 5 Minuten an der VP stehen bleiben und mit jemandem sprechen von den Freiwilligen oder so. Das ist alles erlaubt.
Diese Begrifflichkeiten finde ich gut. Radikale Selbstfürsorge ist ja Grundvoraussetzung bei Wettkämpfen, dass man sich um sich kümmert, trinkt, isst, Tempo rausnimmt, was auch immer. Aber die dynamische Motivation finde ich besonders gut. Dass man das auch akzeptiert, dass die Motivation nicht die ganze Zeit hoch sein kann, sondern auch schwankt und dass man dem dann auch so ein bisschen nachgibt. Das ist lustig.
Ja, ich weiß gar nicht, ob radikale Selbstfürsorge das so selbstverständlich ist in im Rennen. Ja, also ich glaube, wenn du eine gute Zeit für dich laufen möchtest und dann musst du ja schon die Komfortzone hier und da mal verlassen. Du musst
das
dich
schon, aber
pushen, quälen. Und das habe ich halt bewusst nicht gemacht.
Genau, ja. Aber Selbstfürsorge bedeutet ja, dich verpflegen und so weiter, nicht über die Verhältnisse laufen, dass du Krämpfe bekommst und so eine Komfortzone. Okay, ja, das stimmt. Nee, aber finde ich gut. Ja, direkt auf eine Föhntour-Ebene gehoben, die so profane Wettkämpfe.
Ja, es hat einfach super viel Spaß gemacht. Ich bin sehr positiv da rausgegangen und habe jetzt auch richtig Lust, in 2 Wochen den Großglockner Ultra Trail zu laufen, der ansteht, bei dem ich mir das Ziel gesetzt habe, die Western States Qualifikation eben zu bekommen, beziehungsweise mir ein Ticket für die Lotterie wieder abzuholen. Dafür muss man im Cutoff ins Ziel kommen. Und das traue ich mir jetzt.
110 Kilometer und 6000 Höhenmeter.
Ja, auch anspruchsvolle Höhenmeter, anspruchsvolles Terrain, technisch. Aber ich traue es mir jetzt zu, vor allem nach diesem Erlebnis beim Stubai. Und ich habe vor allem richtig Lust. Also ich merke gerade, ich habe Lust, hier auch im Training. Ich habe die letzten Wochen hier, glaube ich, ganz gut auch trainiert wieder. Das heißt, ich bin sehr steile Anstiege und Downhills gelaufen und habe richtig das Gefühl, dass meine Beine jetzt so ein bisschen alpenfit wieder sind. So.
Mhm. Ja, richtig schön. Ja, lustig, dass wir dieselben Wettkämpfe gelaufen sind, aber mit ganz anderen Erlebnissen und Erfahrungen. Ja. Den Berglauf, das fand ich auch sehr lustig. Also ich bin diejenige gewesen, die da vorne weggesprintet ist, die du quasi angeklagt hast. Und ich dachte, warum laufen die da vorne?
So ja gut, das war mir klar. Ich wollte mich nicht mit dir battlen. Ich hatte halt einen Freund gebeten, oder wir haben es eigentlich abgemacht, hey komm, wir laufen zusammen, wir joggen einfach ein bisschen, wir haben ein bisschen Spaß und so, aber der ist halt auch voll losgesprintet.
Und dann sollte der lieber mit mir laufen. Ja.
Und dann habe ich euch so, dann bin ich halt auch. Ja. Okay, aber erzähl mal von deinem Rennen.
Und das ist aber auch also die Empfehlung einfach an alle da draußen, die auch so an UTMB-Events teilnehmen, ey, meldet euch mal wieder zu so einem lokalen Minilauf, von dem man auch nur übers Hörensagen erfahrt, an. Also wir sind, ein paar Minuten vorher konnte man sich da irgendwie noch registrieren, dann hat man so ein Leibchen bekommen statt einer Startnummer, also auch so super altbacken, das musste man am Ende wieder abgeben. Ich glaube, die werden dann gewaschen, gebügelt und für den nächsten Lauf irgendwie bereitgelegt. Also so richtig urig und dann der Startschuss ist so, da steht dann so ein Bergwachtler und sagt, yo, sind alle da? Jo, dann geht's mal los. Die Strecke unterirdisch schlecht markiert, also...
Ja, ich würde gar nicht sagen, es war nicht so, dass Markierungen gefehlt hätten. Es waren halt zu viele Markierungen.
Aber das war dann
in zu vielen verschiedenen Farben.
Aber das war halt dann so humorig. Also der Bergwachter hat am Anfang, vor Startschuss, hat er eine Mini-Rede gehalten und meinte, wer sich hier verläuft, der hat die Lizenz verloren, überhaupt in die Berge gehen zu dürfen, weil es sei doch so gut markiert. Und ich habe das für bare Münze genommen und dachte, ja super, ne, das ist ja toll. Und nach den ersten 100 Metern haben sich eigentlich alle verlaufen. Also da ging es dann einer nach rechts, einer nach links, man wusste nicht genau, es gab so Überschneidungen, verschiedene Bändchen, die überall rumhingen. Also das war halt auch dieser Aspekt. Es war so unfassbar lustig.
Also du bist dem führenden Mann, glaube ich, hinterhergelaufen. Mhm,
genau.
Der von sich ja behauptet hat, er wäre die Strecke 2 Tage vorher schon mal abgelaufen. Er weiß genau, wo es lang geht.
Aber genau, dann neben Adrenalin-Rausch ist er bei der ersten Möglichkeit falsch aus, wie ist er falsch Akku und ich hinterher. Ja. Gleich irgendwie einen ganzen Kilometer in die falsche Richtung, also den Kilometer auch wieder zurückgelaufen und kurz drüber geärgert. Er wollte auch aussteigen, dann haben wir so gesagt, nee, komm, wir machen jetzt hier weiter. Und am Ende, als wir dann gefinisht haben, haben wir so gemerkt, hey, das ist hier, alle wollen einfach nur Spaß haben. Es ist egal, wer gewinnt oder so. Hier stehen irgendwie, wir haben dann unser Leibchen ausgezogen, haben da irgendwie noch eine Orange gegessen, die da irgendwie bereitgestellt war und die Bergwacht haben alle herzlich gelacht, weil einfach klar war, jeder wird sich da verlaufen und so. Also diese Ernsthaftigkeit war komplett rausgeschnitten, also war völlig irgendwie rausdividiert. Und solche Veranstaltungen sind schon irgendwie cool. Mhm. Weil da waren schon ein paar ambitionierte LäuferInnen dabei, die gesagt haben, oh nein, wie wird das jetzt gewertet? Ich bin da irgendwie falsch gelaufen. Es war einfach alles egal. Das war so wunderbar. Und Stubai Ultra.
Lass mir ganz kurz was zum Oberauer Berglauf sagen, weil es waren halt einfach wirklich 39 Grad an dem Tag. Samstagnachmittag, 17 Uhr. So, man liest in den Nachrichten einfach nur die ganze Zeit Warnungen, bitte keinen Sport draußen machen.
Ja, auch das,
irgendwelche Veranstaltungen werden abgesagt, Challenge Rot wird verkürzt, keine Ahnung.
Allein das ist schon ein Gag, dass der Lauf stattgefunden hat.
Und hier findet halt ein hochintensiver 10-Kilometer-Lauf statt. Und das war halt einfach ein komplettes Sufferfest für die allermeisten. Ich habe mich dann auch noch verlaufen, ganz zum Schluss, Downhill, habe ich eine Markierung übersehen und habe dann irgendwie 300 Meter oder sowas im Endeffekt abgekürzt. Mhm. Und das ist auch in einem Läufer aufgefallen. Ich hatte gedacht, ich bin jetzt vielleicht im Ziel, ich gehe jetzt dann nicht wieder hoch. Das habe ich irgendwie, ist auch egal jetzt. Ich habe keine Platzierung gut gemacht. Das war einfach der Typ, der halt vor mir war, an den bin ich ein bisschen näher rangekommen. Mhm. Und der hat das super ernst genommen. Der meinte dann so, ey, jetzt überhol mich nicht. Und ich so, nee, mach ich nicht, auf gar keinen Fall und so. Er hat sich immer umgedreht und so. Und ich so, ey, ist jetzt ja auch nicht Olympia hier und so, passt schon, lauf halt vor und so. Du hast abgekürzt und das war mir richtig unangenehm, weil ich kam mir vor wie so ein Schwindler.
Ja, er hat ja auch eigentlich recht. Es ist ja immer noch ein Wettkampf, aber gleichzeitig finde ich es halt schon cool, wenn man es mit so einem Zwinkerauge sehen kann, gerade weil das, glaube ich, wirklich unter diesem Credo steht, so, hey, wir wollen hier einfach nur gezeigt, wir wollen die Bergwacht feiern, die wird 95 Jahre alt und dann laufen wir ein bisschen wild durch den Wald rum.
Also ich hätte auch kein Problem damit gehabt, wenn ich da irgendwie aus der Ergebnisliste rausgenommen werde. Ich weiß gar nicht, ich habe mir die noch gar nicht angeguckt, ist mir auch egal. Aber genau, in dem Moment ist es das erste Mal, dass ich irgendwie eine Markierung verpasst habe. Und dann abgekürzt habe.
Es ist halt auch so geil, wenn man nicht mehr über Platzierungen und so spricht, sondern eher so, hey, an welcher Stelle hast du dich verlaufen und wie viele Kilometer hast du dafür? Ach, zwei hast du mehr, ich habe einen weniger. Und also das ist, alle haben so viel miteinander gelacht. Also was, es war auf einmal irgendwie kein richtiger Wettkampf
hinterher.
Mehr.
Hinterher. Währenddessen habe ich nicht hier zu lachen
gehabt. Genau. Und dann schon ein bisschen das Gegenprogramm, so der Stube Ultra Trail, der ja sehr professionell organisiert ist und so. Aber auch da die Sache, man fährt hin. Es hat sich, also aufmerksame Zuhörerinnen werden sich fragen, hey, wie könnt ihr gleichzeitig an einem Event teilnehmen? Ihr habt doch ein Kind. Es hatte sich beim Stubai Ultra so ergeben, dass die unsere liebenswerteste Nachbarin der Welt, Lisa, unser Kind zu einer Poolparty mitgenommen hat, die zufällig in demselben Zeitfenster war, zu dem der Stubai Ultra stattgefunden hat. So konnten wir beide starten. Und man fährt halt hin, ohne registriert zu sein, legt da irgendwie 135 Euro in bar hin und darf
dann... Das ist natürlich eine Stange Geld für ein 30-Kilometer-Trail.
Ja, das stimmt, aber ne, einfach diese Tatsache, dass du vor Ort dich noch nachmelden kannst, dass du teilhaben kannst, das ist sehr selten geworden.
Bin ich auch gespannt, ob das die nächsten Jahre beim Stuba Ultra Trail noch so bleiben wird, weil ich glaube, die rechnen auch schon mit noch mehr Teilnehmern.
Ja, normalerweise ein Jahr vorher sind die Plätze schon weg. Und so. Aber das war erfrischend. Und auch da einfach spontan so einen Wettkampf irgendwie zu laufen. Und anders als bei dir habe ich gerade voll Lust, irgendwie schnell zu laufen, mich auch anzustrengen und so. Und ja, das war also schon auf müden Beinen, weil ich natürlich nicht getapert habe und so Sachen. Aber das war dann schon auch ein Fest.
Du bist Zweite geworden. Es war auch ziemlich knapp vorne. Ja. Die Dritte war dir auch auf den Fersen, ich glaube eine Minute hinter dir oder so. Also es war ein gutes Rennen.
Ja. Ich laufe nie um Platzierungen, aber einfach sich so anzustrengen und die Strecke dann irgendwie möglichst schnell auf den Downhill irgendwie mal richtig Gas zu geben und da so über die Trails zu fliegen, irgendwie mit geiler Musik im Ohr und so. Das ist schon cool. War eigentlich dann wieder ein Wettkampf, ohne so richtig ein Wettkampf zu sein, sondern aber man hat halt trotzdem diesen Push dann im Nacken natürlich, weil man da jetzt nicht rumdrückt. Also schon gut gewesen.
Ja. Wir von Alles Laufbar laden dich zusammen mit unserem Partner Norona am 18.07. nach Garmisch-Partenkirchen ein. Dich erwarten zwei geführte Gruppenläufe mit dem Alles Laufbar-Team auf den Trails rund um Garmisch, leckere Snacks und ein Live-Podcast in gemütlicher Atmosphäre. Es wird zwei Distanzen geben, eine längere und eine kürzere. Es steht bei beiden Läufen das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund und auch nicht so erfahrene LäuferInnen sind ausdrücklich herzlich willkommen. Wir freuen uns sehr, das Event mit Norona veranstalten zu dürfen. Norona ist eine norwegische Outdoor-Marke, die richtig coole Trailrunning-Produkte im Sortiment hat. Wir durften die letzten Wochen ein paar Teile ausprobieren und besonders die Senja Laufweste hat uns richtig gut gefallen. Super hochwertig, tolle Passform und schick ist sie auch noch. Also, komm am 18.07. vorbei. Wir freuen uns, dich persönlich kennenzulernen und ein paar Kilometer und Höhenmeter mit dir zu machen. Das Event ist kostenfrei, wir bitten allerdings um Anmeldung. Den Link dazu findest du in den Shownotes und jetzt geht's weiter mit dem Podcast. Hat Spaß gemacht.
Ja.
Kommen wir jetzt zu unserer Kategorie Aufgeschnappt und da habe ich jetzt einfach so einen Batzen News irgendwie mitgebracht. Ja, wow. Also ich habe einiges jetzt aufgeschnappt, auch direkt noch vor der Aufnahme heute Morgen. Und zwar ist, damit kann ich vielleicht mal anfangen, François Denn, ein Altbekannter natürlich, der so ein bisschen von der Bildfläche hier und da verschwunden war, die letzten ein, zwei Jahre, weil er auch mit Verletzungen zu kämpfen hatte, scheint jetzt wieder zurück zu sein. Er hat nämlich eine neue FKT auf dem GR20 auf Korsika aufgestellt. Er ist 29 Stunden 45 oder sowas gelaufen, also sub 30. Und das Besondere daran fand ich jetzt, das Bemerkenswerte, dass er 2016, also vor 10 Jahren, dort das erste Mal eine FKT aufgestellt hat. Damals hat er unter anderem die Zeit von Kilian Jornet unterboten und François' Zeit von 2016 wurde zwischenzeitlich auch eben unterboten von Lambert Santelli zum Beispiel. Also er hat sich seine FKT zurückgeholt und ist aber halt natürlich 10 Jahre älter jetzt, ne, und hat irgendwie auch sein jüngeres Ich nochmal geschlagen auf einer Strecke, die für ihren Schwierigkeitsgrad auch bekannt ist. GR20, super anspruchsvolles Gelände.
Kommt auch auf meine Liste, mega. Und auch diese Story dann 10 Jahre später. Und dann, ja.
Super Chapeau, kann man da nur sagen. François Denn, einer der ganz Großen, hat es nochmal allen gezeigt. Dann ist mir noch was fast Lustiges zu Ohren gekommen. Und zwar habe ich den Boulder Boys Podcast gehört. Für die den Podcast nicht kennen, das ist ein Podcast aus Boulder, ganz offensichtlich, wo halt Läufer miteinander sprechen. Unter anderem Matt Daniels und Seth Ruling, also auch sehr schnelle Läufer und die reden immer über das, was sie so in der Szene beobachtet haben und die haben eben über Ben Diemen gesprochen, einen anderen amerikanischen Ultraläufer, der den Marathon du Mont Blanc gelaufen ist, den 90 Kilometer Ultra vor 2-3 Wochen so. Und Ben Diemen war wohl laut deren Erzählungen lange Zeit in Führung oder war zumindest in Führung und wurde dann überholt und ist mit 40 Sekunden Rückstand dann letztendlich Zweiter geworden. Und es ist wohl so, dass man im Livestream sehen konnte, dass Ben Diemen an einer Stelle eben austreten musste und in den Wald gepinkelt hat. So, und das Ganze hat wohl ziemlich genau 30 bis 40 Sekunden gedauert, was dann eben genau die Zeit ist, die am Ende gefehlt hat. Und darüber haben die eben in dem Bullet Boys Podcast sehr lustig lange drüber gesprochen, was sie in der Situation gemacht hätten und was sie auch im Rennen machen.
Ein zweiter Platz ob der Etikette. Also ich meine, wenn du die Etikette beiseite gelegt hättest und einfach, ich meine, manche lassen ja laufen, also pieseln einfach in die Hose, um schneller zu sein. Und in diesem Fall hätte es halt auch was bewirkt.
Ja.
Schwierige Frage, ne?
Ja, es ist sehr interessant. Sehr interessant, weil die haben gesagt, das muss man auf jeden Fall trainieren, weil das hat auch der Seth, glaube ich, gesagt, also er könnte das nicht, also er kann nicht in der Laufbewegung, also er kann das nicht, er kann die Schleusen nicht öffnen sozusagen in der Laufbewegung, das geht irgendwie nicht. Und dann meinte der andere, ja, das muss man halt üben und hier und da, also in meinem letzten 100 habe ich irgendwie 5-mal in die Hose gepinkelt und das sind am Ende halt, sind das halt 2-3 Minuten halt irgendwie, das macht voll den Unterschied. Es wird ja immer enger, die Abschnitte und so weiter, kannst du es echt nicht mehr leisten, halt stehen zu bleiben und zu pinkeln. Und dann haben die darüber gesprochen, ja, wie machen das dann Frauen und hier und da. Also es ist ein super interessantes Thema eigentlich. Es ist erstmal lustig auf den ersten Blick, aber eigentlich ist es wirklich ein spannendes Thema, weil das natürlich dann auch wirklich Zeit ist.
Mhm.
So, ja.
Spannend, ja.
Dann haben wir jetzt Hard Rock dieses Wochenende. Der Podcast kommt Freitag raus, jetzt also dann morgen startet der Hard Rock 100. Und da gibt es ein paar ganz interessante Storylines, finde ich, im Starterfeld, dass einmal Tara Dauer am Start bei den Frauen.
Die auch Western States gelaufen ist vor 2 Wochen. Also ein hartes Double.
Ein hartes Double, definitiv. Wir sind mal gespannt. Ich habe sie jetzt auf Instagram auch schon laufen sehen. Wer das ja schon gemacht hat, ist Courtney Dorwater. Ne?
Die das Triple gemacht hat.
Western States, Hard Rock, UTMB.
Mhm. Aber da war mehr Zeit dazwischen, ne? Also jetzt irgendwie 2 Wochen nur Pause ist natürlich besonders hart.
Stimmt, ist ungewöhnlich kurz. Courtney Dorwater ist auch am Start. Das heißt, also schauen wir mal. Ich bin super gespannt. Und bei den Männern ist es eben auch ganz interessant, dass Ludovic Pommeret, Fanliebling Nummer 1, unser Ü50-Läufer aus Frankreich.
Und Streckenrekordhalter
in beiden Richtungen, also die letzten beiden Jahre ist Hardrock gelaufen, hat in beiden Laufrichtungen den Streckenrekord aufgestellt, ist dieses Jahr wieder da. Also schafft er den dritten Sieg in Folge, Fragezeichen, gegen Tom Evans aus England. Das wird sehr schwer, aber man sollte nicht gegen Ludo wetten.
Wir lieben Ludo,
ja. Genau. Ja, und dann auch ganz aktuell kam nämlich heute gerade ein YouTube-Film raus, Toni Palzer, Anton Palzer oder der Palzer Toni, wie man hier in Bayern sagt. Der ist von München vom Marienplatz auf die Zugspitze gefahren, / gelaufen. Also er ist vom Marienplatz hier an den Fuß der Zugspitze ins Rheintal mit seinem Rennrad gefahren. Ziemlich schnell natürlich. Er ist natürlich ehemaliger Radprofi auch bei Red Bull Bora Hans Grohe gewesen. Und ist da irgendwie, keine Ahnung, 306 Watt im Schnitt gefahren und war dann irgendwie nach 2,5 Stunden irgendwie an der Zugspitze oder sowas. Oder noch länger, noch kurzer. Ja, auf jeden Fall. Also 100 Kilometer mit dem Rad gefahren und dann eben noch durch das Rheintal auf die Zugspitze. Und insgesamt war 4 Stunden 43 unterwegs. Das muss man sich mal vorstellen.
Cooles Projekt.
Ja, richtig cool, weil seine Zukunft war ja auch so ein bisschen offen. Also sein Vertrag wurde eben nicht verlängert, sein Radsportvertrag. Und er hat aber seine Sponsoren behalten und scheint jetzt so ein bisschen in diese Richtung zu gehen, dass er einfach persönliche Projekte macht und die halt auf YouTube dann in Filmform präsentiert. Und das ist echt, echt cool gemacht. Verlinken wir mal in den Shownotes. Mhm. Und als allerletzte News noch, dann wir haben ja echt einige News heute. Rachel Entrichen läuft in UTMB.
Wow, okay.
Ja, also die Siegerin des Cocodona. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Es ist so ein bisschen
Overall-Siegerin
und ja, Streckenrekordhalterin jetzt auch. Und die wird jetzt das erste Mal beim UTMB starten, ist auch erst ihr zweites Rennen in Europa. Sonst ist sie nur in den USA unterwegs gewesen. Sie ist den Chianti Ultra Trails im März gelaufen, ist da dritte Frau geworden. Unter anderem hinter Courtney Dorwater, aber es war alles relativ eng vorne. Mhm. Ingvild Kaspersen war zweite und sie war dann eben dritte Frau. Und das Ganze war also innerhalb von 10 Minuten, sie ist ein richtig schnelles Rennen gelaufen. Und es ist jetzt super spannend, wie zu sehen, wie sie beim UTMB mhm. performt und ob sie jetzt, gehört sie jetzt eigentlich automatisch mit zu den Top-Favoritinnen? Ich würde sagen, ja.
Mhm. Ja, das würde ich aber auch unterstreichen. Ja. Ja.
Also irgendwie ist dann Laufen doch Laufen und wer Laufen gut kann, mhm. der kann einfach viele Rennformate, glaube ich, gut machen. Und sie scheint da, sie kann schnell laufen, sie kann Kokodonas auf keinen Fall flach. Also sie kann auf jeden Fall auch Höhenmeter. Und ja, ich bin sehr gespannt. Also UTMB kann kommen, würde ich sagen. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Ja. Wir freuen uns.
Genau. Kommen wir zu unserer nächsten Kategorie. All in, all out.
Also, das Thema Verpflegung im Wettkampf ist ja ein Thema, was omnipräsent ist, ja. Es gibt immer mehr Marken, die dir Sachen verkaufen wollen. High Carb und so weiter. Und man soll sich darauf vorbereiten. Man soll doch bitte auch mit den Dingen trainieren, die man im Wettkampf dann benutzt und so. Und das setzt ja voraus, dass man eben seine persönliche Verpflegung auch im Rennen dann dabei hat, ja. Und wenn man nicht alles tragen möchte die ganze Zeit, was ja eigentlich unmöglich ist, sagen, wenn wir jetzt bei längeren Trailrennen sind oder sogar bei Ultra Trails, kannst du ja nicht jetzt irgendwie 40 Gels dabei haben.
Das ist echt krass. Dann bist du 20 Stunden unterwegs, nimmst du irgendwie 40 Gels oder noch mehr mit.
Geht ja gar nicht vom Gewicht. Das heißt, du musst irgendwie eine Crew haben, einen Support, der dir dann deine persönliche Verpflegung anreicht. So, oder die andere Variante ist, man nimmt das, was es an der VP gibt. Man verlässt sich auch auf die vom Veranstalter gestellte Verpflegung. Dafür hat man ja schließlich auch bezahlt. All in, all out ist jetzt die Frage, setzt man auf seine persönliche Verpflegung oder ist es auch okay, sich von VP zu VP zu hangeln und zu gucken, was es da gibt?
Mhm. Darf ich starten?
Bitte.
Grundsätzlich würde ich sagen, hey, verlasst euch auf die VPs, dafür sind sie da und so, voll das geile Buffet immer, was da bereitet wird. Aber ich möchte eine Anekdote einstreuen, weswegen ich all out bin, sich auf die VPs zu verlassen. Beim Stubai Ultra Trail, habe ich erzählt, stand ich spontan an der Startlinie und hatte deswegen nicht genügend Gels dabei. Wir hatten alle aufgegessen.
Wir waren nicht gut vorbereitet.
2 Gels hatte ich dabei für einen 30er, viel zu wenig. Und dann dachte ich, na, dann verlasse ich mich auf die VPs, macht ja nichts. Bei der VP1 rufe ich schon von weitem, ey, habt ihr vielleicht Gels? Und dann steht da ein Helfer, hochmotiviert natürlich, und sagt, oh ja, ich schau mal nach. Und dann geht der vom VP-Stand in so einen Raum, das war angegliedert an so ein Häuschen, wühlt dann noch ewig dann irgendwie rum und hatte dann schon mein Wasser aufgefüllt und dachte so, ich kann jetzt hier nicht 5 Minuten warten und bin dann einfach weitergezogen ohne Gel, hab mir halt andere Sachen genommen. Aber es ist natürlich nicht so effizient, wenn du irgendwie eine Stulle nimmst, ein Stück Brot oder so. Und dann hat sich aber, das war noch ganz witzig, weil dann mache ich meine Höhenmeter, 50, 100 Höhenmeter, das habe ich, auf einmal höre ich hinter mir rufen, so, hey, hier ist dein Gel. Und dann ist der Helfer mir tatsächlich hinterhergelaufen und hat mir dann noch so ein Gel in die Hand gegeben. Ich habe dann gefragt, hey, wie heißt du? Helmut war das, danke Helmut. Und so, also süße Geschichte, dass der extra mir hinterhergelaufen, super ambitioniert von ihm. Aber das ist ja kein Zustand. Also du kannst ja nicht, dann muss nämlich auch deine Startnummer dann noch draufgeschrieben werden, das ist ja die Regel, dass die beschriftet sein müssen, damit man Müll in den Bergen verhindert und so weiter. Also es ist hochkompliziert, an die Gels teilweise bei Rennen zu kommen. Beim UTMB war es nämlich auch so, also beim Zugspitz-Ultra. Deswegen, das kannst du nicht bringen. Also du wirst da nicht an deine Kohlenhydrate kommen, wenn du dich auf Gels und so weiter von den VPs verlässt.
Moment. Also wenn du halt die für dich maximal beste Zeit laufen willst oder sogar gewinnen willst oder sowas, ja. Okay, stimme ich dir zu. Ich sag aber, das trifft auf vielleicht 5-10% der Leute zu. Also die allermeisten Leute, da geht es nicht um Sekunden. Das ist egal, ob sie halt eine Minute an der VP stehen oder nur 20 Sekunden oder so, ja. Von daher, ich würde sagen, für die allermeisten Leute spart euch das Geld, um jetzt noch extra Verpflegung zu kaufen. Ihr habt ja für Startgeld, habt ihr Verpflegung inklusive.
Nächstes Argument. Du lebst grundsätzlich vegan. Jetzt schau dir mal so eine Verpflegungsstelle an. Da sind irgendwie Butterbrote mit Käse und Salami belegt. Willst du dich da austoben? Also wie willst du das irgendwie alles abschmieren? Oder also wie willst du es machen, wenn du weiterhin vegan deinen Veganismus durchziehen willst während eines Rennens? Unmöglich.
Da kommt es natürlich auf an, wo das Rennen stattfindet. Ich würde aber sagen, hier jetzt in unseren Breitengraden, ja, nehmen Veranstalter doch vermehrt auch darauf Rücksicht. Also es gibt ja immer Sachen, die sind sowieso von sich aus vegan, ja, ob das jetzt irgendwie Salzstangen sind oder irgendwie sowas oder so. Aber da gibt es ja auch meistens Energieriegel oder halt bestenfalls auch Gels und so. Und die kennt man dann ja vielleicht auch schon. Man kann sich auch im Vorfeld informieren, was es an den VPs gibt. Also meistens gibt es ja auch Sponsoren. Du weißt genau, aha, mit den Produkten von XYZ komme ich eh klar und die sind vegan. Das heißt, es ist ja nicht eine völlige Überraschung, sondern man kann sich schon noch darauf einstellen oder man kann ja sogar auch nachfragen sonst, hey, wie sind denn eure VPs ausgestattet, wenn es die Information nicht auf der Website gibt? Also darauf kann man sich auf jeden Fall einstellen. Und da würde ich schon sagen, warum dann doppelt bezahlen? Und ist es wirklich so wichtig? Ist es so, so wichtig, dass ich jetzt mein persönliches Gel hier nehme oder ist es nicht im Endeffekt einfach alles irgendwie Zucker?
Ja, Zuckerpatronen, ne? Aber nächstes Argument, so Unverträglichkeiten. Also ist ja schon so ein Ding, wenn du das vorher nicht mal ausprobiert hast, was dir da geboten wird. Ich hatte zum Beispiel beim Zugspitz Ultra, da wurde mir dann so ein Gel gegeben, irgendein Powerbar-Gel, aber ich glaube, das war irgendwie abgelaufen oder so. Das war so ekelhaft und ganz komische Konsistenz. Ja, was machst du dann? Also das ist schon so ein Aspekt, das kann dir komplett dein Rennerlebnis vermiesen, wenn du dann auf einmal Bauchschmerzen bekommst oder Blähungen oder was auch immer. Sehr risky.
Das stimmt. Das ist natürlich bei vielen ein Problem. Das will ich auch gar nicht ignorieren. Da bin ich mit einem, sag ich mal, sehr toleranten Magen irgendwie ausgestattet. Das ist eigentlich fast egal, was ich dann, glaube ich, esse bisher zumindest gewesen. Aber da würde ich auch sagen, naja, dann lauf halt ein bisschen langsamer. Ich glaube, es liegt nicht unbedingt an der Nahrung. Es liegt halt daran, dass du die Nahrung während sehr hoher Intensitäten halt zu dir nimmst und dann die Kombination, das ist nicht besonders gut. Aber hey, okay, ich will jetzt niemanden verbieten, schnell zu laufen.
Also was ein Argument, was auch irgendwie auf deiner Seite sitzt, ist wirklich so die Volunteers, ne? Also ich glaube, die freuen sich schon über Interaktion und wenn du da verweilst und kurz mit denen quatscht und dann reichen die dir irgendwas und so. Also wenn ich Volunteer wäre, dann würde ich lieber mit LäuferInnen zu tun haben, die sich Zeit nehmen und sich an der VP bedienen, weil deswegen bereitest du das ja auch irgendwie zu und so weiter. Also das ist natürlich ein gewichtiges Argument auf deiner Seite.
Voll. Vielleicht das größte Gegenargument, ja. Also du müsstest ja, wenn du deine eigene Verpflegung haben möchtest, musst du ja irgendjemanden beauftragen, die dahin zu karren für dich. Hier, zumindest bei uns im alpinen Gelände, ist aber voll schwierig, dann da irgendwie an die VPs ranzukommen. Muss man vielleicht sogar hinwandern oder mit Bergbahn fahren oder wie auch immer und sich die Nächte um die Ohren schlagen, weil die Rennen gehen ja auch teilweise durch die Nacht, wenn wir jetzt von Ultra Trails sprechen. Das ist was für ein Aufwand und du willst wirklich jemanden bitten, damit du jetzt dein Gel, was dir besonders gut schmeckt, da bekommst, dass der sich irgendwie frei nimmt, was weiß ich, alle seine anderen Aktivitäten absagt, nur für dich?
Nee. Also das Argument kann ich wirklich super leicht einfach komplett zerschmettern, weil Laufen ist ein Teamsport. Und das habe ich auch erst lernen müssen, aber wie toll ist das, wenn du eine Crew hast, die Lust hat, sich zusammenzutun und in der Nacht zu einer VP zu wandern. Und das ist ja ein sehr verbindendes Ereignis, dann reicht sie dir da deine Gels und so. Das werdet ihr niemals vergessen. Und auch die VP-Volunteers, die freuen sich ja auch, wenn da irgendwie Leute sind, wenn da was los ist. Das ist auf einmal laut, das ist auf einmal wuselig und so. So soll das ja sein. Das bindet viele Leute mit ein. Also das ist toll. Deswegen, das Argument greift mal gar nicht. Sorry, Christian.
Nee, finde ich ehrlich gesagt nicht so gut. Ich fände es wirklich cool, wenn alle Läufer und Läuferinnen an der Stadt in dieselben Bedingungen vorfinden, ja. Und es ist halt nur nicht mal Standard, dass man halt gerade drei Freunde hat, die auch noch Zeit haben, die auch Lust darauf haben und so weiter, sondern das heißt, viele Leute sind dann einfach da, die sind auf die VPs angewiesen, die sind auf ihre Dropback angewiesen und die haben dann einfach auch einen zeitlichen Nachteil. Gerade das Stichwort auch Dropback. Ich meine, das ist ja auch, wo ist die denn jetzt? Und dann holt die dir jemand und so weiter. Und da sind die, die eine Crew haben, sind dann schon wieder 5 Minuten weiter vor dir. Und das finde ich unfair. Also Crewverbot.
Ich bin all out. Ihr könnt die VPs natürlich nutzen, aber ladet eure Freunde als Crew mit ein, das Event zu einem noch tolleren zu machen als zusätzliche VPs sozusagen. Ich bin all out.
Gute Überleitung zu unserer nächsten Kategorie Lauf der Dinge, unserer Hauptkategorie, wo wir eben über Underground-Ultralaufen sprechen wollen. Vielleicht sollte ich mal einen Lauf von Mark Cockbane mitmachen, einen Rennveranstalter aus England, denn da gibt es zum Beispiel ein Crew-Verbot. Ja, und da gibt es auch ein Pacer-Verbot und da gibt es noch so manch andere Verbote.
Ich glaube, da gibt es auch ein Freude-Verbot und ein sehr viele Verbote.
Viele Verbote. Sein Ziel ist es nämlich, möglichst harte, anspruchsvolle, monotone Läufe zu entwickeln und da wollen wir mal so ein bisschen drüber sprechen und an einem Beispiel eines Laufs das so ein bisschen klar machen. Und wir sind darauf gekommen, weil es dazu eine YouTube-Dokumentation gibt, die heißt The Tunnel, der Tunnel. Und genauso heißt ihm auch das Rennen von Mark Cockbane, was in England jährlich stattfindet seit, ich glaube, 2019, ist noch nicht so alt. Juliane, vielleicht kannst du mal so ein bisschen das Rennen beschreiben und so die Eckdaten mal sagen. Was ist The Tunnel für ein Rennen?
Gerne, ich versuche die Tristesse dieses Laufs darzustellen, denn es ist ein Einladungslauf und du triffst dich dann zusammen mit so 20, 30 anderen LäuferInnen vor so einem stillgelegten Eisenbahntunnel irgendwo im Süden Englands, sehr viel grau, sehr unspektakulär, es ist halt einfach, wie gesagt, dieser Eingang dieses dunklen Lochs und dann ist der Plan 200 Meilen, also knapp 320 Kilometer, diesen Tunnel immer auf- und abzulaufen. Das ist das Rennformat.
Genau, eine Strecke, also von einem Tunnel in zum anderen, ist ziemlich genau eine Meile. Das heißt, man läuft dann 100 Mal, 100 Mal hin und her. Dann hat man 200 Meilen.
Auch sonst, also keine Crews, kein Cheering-Spot oder irgendwas. Es ist einfach nur ein Tunnel. Es gibt Wasser und ein paar Snacks. Viele haben aber ihren eigenen Klappstuhl irgendwie mitgebracht. Da steht so rechts und links, stehen da so ein paar Sachen rum. Ein Dixie-Klo vorm Eingang. Und ansonsten begibst du dich dann in die Dunkelheit.
Genau. Wir haben über Verbote gesprochen. Es gibt noch ein paar interessante Sachen, die das Ganze noch so ein bisschen härter machen, weil man könnte sich da denken, ja, ach, ist doch okay, dann haue ich mir einfach einen schönen Podcast auf die Ohren oder meine Lieblingsmusik. Nee, Kopfhörer sind auch verboten. Genauso wie das Nebeneinanderlaufen. Also auch das Reden mit anderen Leuten ist sehr schwierig, denn das ist ein öffentlicher Tunnel, da führt auch ein Radweg durch. Man muss also immer auf der linken Seite laufen, weil man auch Gegenverkehr haben kann. So, das heißt, man ist schon ziemlich mit sich und seinen Gedanken alleine. Der Tunnel ist tagsüber beleuchtet von innen, aber nachts wird die Beleuchtung abgeschaltet. Da muss man dann mit Stirnlampe laufen. Ja, das heißt, für Leute mit Klaustrophobie oder sowas ist das wahrscheinlich gar nicht so angenehm. Ja, genau, du hast gesagt, es ist ein Einladungslauf. Stimmt, man braucht einen 100-Meiler als Qualifikationsnachweis. Dann guckt sich der Mark Cockbane an, wer sich alles beworben hat. Und dann lädt er eben Leute ein. Es sind immer nicht viele, 30 Leute ungefähr, 30 bis 40. Von denen finishen jedes Jahr ungefähr 2 bis 8. Also in den guten Jahren sind es 8 Leute, die das schaffen. Es gab auch schon Jahre, wo es nur 2 Leute geschafft haben.
Ja, Mark Cockbane, also vielleicht hat es bei einigen jetzt auch irgendwie geklingelt, das erinnert so ein bisschen an den altbekannten Lazarus Lake, also den Erfinder der Barclay Marathons, der sich ja auch mal viele grausame Details ausdenkt, um so einen Lauf kompliziert oder spannend zu machen.
Oder auch fast unmöglich zu finishen macht, ja.
Genau, wenn man die Finisher-Zahlen der Barclay Marathons kennt, dann erinnert das ein bisschen daran. Und ja, Mark, ebenfalls ehemals sehr erfolgreicher Ultra-Trail-Läufer, den Marathon des Sables unter anderem gefinisht, hat eine Reihe an Ultra-Trails gefinisht.
Ja, auch sehr lange, sehr schwierige Ultra-Trails, ja.
Hat irgendwann mit Knieproblemen zu strugglen gehabt, wollte aber Teil der Szene bleiben und hat deswegen eine Reihe an interessanten Formaten ins Leben gerufen, unter anderem halt The Tunnel, dann gibt aber auch noch The Hill, wo man einfach einen Berg die ganze Zeit auf und abläuft.
Im Schnee, im Winter.
The Bridge, auch schön. Ja,
wie der Name schon sagt, eine Brücke immer hin und her.
Ja. Das beste Format fand ich The Chained.
The Chained Ultra, genau.
Wo, also auch verrückt. Also wo die Angemeldeten zusammengewürfelt werden in Zweierpaaren und aneinander gekettet einen Ultra-Trail halt zusammenlaufen müssen.
Ja.
Wie gesagt, man kennt sich vorher nicht und so. Das Format gibt es nicht mehr, weil im ersten Jahr, in dem es stattgefunden hat, hat niemand gefinisht und im zweiten Jahr hat sich niemand mehr angemeldet. Aber das Format ist spannend.
Die Idee war super. Gibt es wohl auch noch in abgeänderter Form, ist jetzt in ein anderes Rennen, glaube ich, integriert. Dann gibt es halt Chained oder Unchained sozusagen. Mhm. Ja, genau, mit einer fremden Person über 200 Kilometer angekettet zu laufen, das ist natürlich sehr herausfordernd. Mhm. Ja. Genau, du hast schon gesagt, erinnert so ein bisschen an Lazarus Lake. Also ist auch so ein Evil Genius, könnte man sagen. Seine neueste Idee fand ich jetzt auch richtig gut. Das heißt irgendwie The Cannonball oder so. Mhm. Das heißt, du läufst dann in Ultra, du musst aber die ganze Zeit so ein 4 Kilo, ist glaube ich, so eine Kanonenkugel mit dir rumtragen. Und 4 Kilo oder 4 Pounds, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall irgendwie so ein Ding. Er meinte, Am Anfang ist es auch noch nicht schwer, aber naja, auch so ein ist so irgendwie so ein hügelige Strecke und so. Und genau, das ist wohl dann auf Dauer auch ziemlich schwierig. Ja, also so hat doch was Spielerisches, hat ein bisschen was Diabolisches halt. Aber auch mal mit dem Augenzwinkern. Ja,
aber uns im Feuilleton-Podcast interessiert natürlich vor allem, wofür könnte das stehen? Also warum ist das vielleicht auch gerade heutzutage irgendwie so interessant? Gerade dieses Format The Tunnel, da haben wir uns auch zwei Dokumentationen zu angeschaut. Ja, und da sind uns irgendwie einige Ideen gekommen, ne? Also was das eigentlich für Bedeutung haben könnte, warum das auch unser Interesse so geweckt hat.
Genau, die beiden Dokus verlinken wir auch in den Shownotes. Lohnt sich definitiv reinzuschauen, weil ich habe es ja schon gesagt, es ist so ein bisschen fast so eine Antithese zu diesem, wie soll ich sagen, zu diesen Entwicklungen, die wir sonst im Ultra Trail besonders so haben, ja. Also bei diesen Massenevents, IATF, UTMB, auch ZUT, ja, wo Leute auch hinfahren, um eben auch etwas mitzubringen, ihre eigene Geschichte zu erzählen, das auch vielleicht auf Social Media oder auf YouTube irgendwie darzustellen. Und hier ist es eben so, hier wird das Ultralaufen nochmal so richtig krass reduziert. Es geht nicht um gesehen oder gesehen werden, weil du siehst nichts im Tunnel und niemand sieht dich im Tunnel. Ja, und es gibt da keine ITRA-Punkte für, es gibt da gar nichts für. Es gibt da einen feuchten Händedruck und dann fährst du wieder nach Hause. Und das ist einfach so eine, ja, so eine Antithese, fand ich.
Ja, Antithese nicht nur zu den großen Rennen, sondern vielleicht auch Antithese zu dem Alltag von vielen. Also viele haben, gerade wenn sie Bürojobs haben oder egal in welchem Job sie arbeiten, haben viel Stimulation, sind viel am Handy, haben sehr viele Reize, Eindrücke, sind häufig unkonzentriert und abgelenkt, Multitasking ist irgendwie Grundvoraussetzung. Können sich nicht mehr konzentrieren und so weiter. Und in The Tunnel ist halt genau das stumm geschaltet. Und die Herausforderung ist halt, das auszuhalten. Also eine Dokumentation, die wir geschaut haben, heißt Can You Last One Hour in the Tunnel? Und die Dokumentation ist, genau wie der Lauf wahrscheinlich auch, ist unfassbar langweilig. Also man hört manchmal im Dunkeln Schritte, da ist irgendwie keine Musikunterlegung oder ein Kommentar, sondern die Kamera hält drauf, ist irgendwie auch schlecht gefilmt und das auszuhalten, diese wenigen Eindrücke und da dran zu bleiben, das ist wirklich, also ich habe es nicht geschafft, eine Stunde 19 irgendwie mir diese Doku reinzuziehen. Und dabei wäre das vielleicht eine tolle Konzentrationsübung. Auch das ist so eine Antithese zu den sehr wirbeligen, wuseligen
ausproduzierten Filmproduktionen.
Filmproduktionen und auch zu unserem Alltag.
Ja. Stimmt, der Film, das ist wirklich wie so ein Kunstprojekt. Es ist unbearbeitet, es ist einfach Rohmaterial aneinander geschnitten. Du hast gesagt, es gibt keine Kommentierung, es gibt irgendwie keine Hintergrundmusik. Es ist einfach wirklich eine Rohfassung und es ist wie der Lauf selbst sozusagen. Ja, es ist einfach so ein bisschen schräg, es ist so ein bisschen weird, könnte man auch sagen. Und so ein bisschen aus der Zeit gefallen fast. Also es wirkt halt einfach so, auch die Leute, die da mitmachen, die man dann da sieht, das sind keine hippen Leute, die schöne, angesagte Marken tragen oder sowas. Ganz im Gegenteil, das sind häufig auch ältere LäuferInnen, die man da sieht. Von denen hat auch keiner irgendwie ein Smartphone in der Hand oder so. Und ich glaube auch, dass der Mark Cobain, wenn er sich die Anmeldungen da anschaut, die Bewerbungen, dann achtet er auch sehr darauf, dass er da zum Beispiel keine Influencer am Start hat, weil ich glaube, das will er gar nicht für seinen Lauf, ja.
Ja, da kann man auf die andere Dokumentation eingehen, die heißt 55 Hours to Run 200 Miles in an Underground Ground Tunnel und die begleitet einen Zugführer, der lustigerweise auch häufig mit seinem Zug durch Tunnel fährt, bei seiner Teilnahme halt an diesem Ultra Race und das ist so unspektakulär, ne? Also der läuft halt und setzt sich dann manchmal auf seinen mitgebrachten Klappstuhl und isst aus einer Dose irgendwie so Reispudding und alles wirklich sehr ruhig. Er hat dann auch ein DNF und sagt, ach, da kommt er jetzt hier erstmal nicht mal wieder. Das ist eigentlich eine sehr dumme Angelegenheit. Alles sehr ruhig, sehr unspektakulär, sehr unaufgeregt vor allem auch. Und diese Ruhe, die überträgt sich schon, finde ich, ein bisschen. Also schau dir mal UTMB-Events an, wo die Leute kreischen, wo es bunt ist, wo Bengalos gezündet werden teilweise, wo viel Presse ist und so. Und dann er sitzt da, wie gesagt, vor diesem Tunnel auf seinem Klappstuhl, isst aus einer Dose irgendwie Reis und dann geht er wieder in den Tunnel. Und irgendwann sagt er, nee, das reicht mir jetzt hier, ich gehe jetzt nach Hause.
Ja.
Und hat aber trotzdem ein sehr intensives Erlebnis. Und der nimmt auch weiter an Laufveranstaltungen teil. Aber wie gesagt, das ist halt irgendwie die komplette Antithese.
Ja, ja, es ist so eine Gelassenheit in Anbetracht eines sich als unvorstellbar lang darstellenden Laufs. Also man hat so das Gefühl, man kann das Licht am Ende des Tunnels buchstäblich halt nicht sehen. Und das macht dann aber irgendwie auch so gelassen auf eine Art und Weise vielleicht. Ist fast so ein bisschen widersprüchlich. Ganz so gelassen geht es dann aber doch nicht zu, weil man muss sich ein bisschen ranhalten. Es gibt da doch Cut-Offs, die einen dann doch ein bisschen stressen, sage ich mal. Ich glaube, man muss die Hälfte, also 100 Meilen muss man, glaube ich, nach 27,5 oder sowas. Man hat insgesamt 55 Stunden Zeit.
Und ja, mach das mal, ne? Also das musst du schon zügig vorankommen.
Ja. Aber es ist eben niemand dabei, wo man das Gefühl hat, er macht das jetzt irgendwie, um Applaus zu bekommen. Man sieht dann halt auch am Ende einer Doku von jemandem, der es schafft, der dann da nach 199 Runden am anderen Ende des Tunnels rauskommt und jetzt nur noch einmal zurücklaufen muss. Und dem wird dann gesagt so 199. Und er sagt nur noch so, ja, thanks. Und dann läuft halt weiter. Das ist jetzt überhaupt auch kein Freudeausbruch oder so. Es ist einfach irgendwie so, es wird halt so gemacht.
Emotionen fehlen da. Das ist der Punkt. Das ist wirklich so sehr emotionslos und einfach gar nicht diese Stimulation, dass man wieder einen Emotionsausbruch hat, weil da jetzt eine Finishline ist, sondern wirklich Stimulation wird auf null, also geht gegen null. Ne? Weder Reize noch Emotionales noch irgendwas, sondern du begibst dich in den Tunnel und dann ziehst du dein Ding durch.
Ja.
Und da musste ich an einen Artikel denken, den ich gelesen habe. Der wurde auf der BBC-Website veröffentlicht, am 5.6. von Laura Hall veröffentlicht. Und der heißt Inside the Darecation, Why Travelers Are Choosing Holiday That Hurt. Also Darecation kann man vielleicht übersetzen mit, also statt Workation, Vacation, das ist so ein Neologismus. Eine to dare heißt wagen, sich trauen, also sich ein Urlaubsziel raussuchen, das wo man was wagt und das aber eigentlich ziemlich wehtut.
Also eine Mutprobe so.
Wie so eine Mutprobe und das halt in Urlaub gegossen. Und rausgesucht wurden da Events natürlich wie Marathon des Sables, auch UTMB und der höchste Marathon der Welt in Chile, der auf fast 7000 Meter Höhe startet, wurde da skizziert und so. Das ist schon ein Trend, glaube ich, der länger anhält, ne? Also dass Privilegierte, zum Beispiel jetzt Europäer, irgendwie ins wilde Ghana fahren und mit dem Fahrrad dann da sich schmutzig machen und eben kein All-Inclusive mehr Urlaub mehr buchen, sondern irgendwas, was wo es wehtut, wo man so ein Kontrastprogramm zum Alltag hat. Zu Hause hier schön irgendwie in einer gut situierten Wohnung und im Bürojob und so. Und dann macht man sich mal schmutzig, man fasst man wieder an und so.
Da spürt man das Leben.
Statt halt All-Inclusive-Urlaub. Und The Tunnel ist noch mal einen Schritt weiter. Also da buchst du dann nicht mehr irgendwie diese vielen Eindrücke und das Erlebnis, das Anfassen, sondern du streichst so alle Reize raus, aber auch allen Service. Also da ist ja wirklich gar nichts an All-Inclusive. Also du hast da ein Dixi-Klo stehen und ein Eimer Wasser irgendwie, wo du da irgendwie einen Becher raustrinken kannst. Und so, und das ist, glaube ich, eventuell vielleicht auch das Konzept für privilegierte Europäer, sich so einer Sache mal auszusetzen, weil dann hast du das komplette Kontrastprogramm zu deinem Alltag. Also mehr geht ja wirklich gar nicht. Also es ist so die Steigerung von Darecation, wo du ja immer noch das Erlebnis und die Eindrücke und die Aussichten und eine Szenerie und so weiter hast. Es gibt noch kein Wort dafür, vielleicht finden wir das noch. Aber The Tunnel ist so dann der nächste Step, wenn du da auch noch alles rausstreichst von der Darecation.
Stimmt, ja. Es ist eine Reduktion, hast du gesagt. Es ist fast ein Destillat ja auch so irgendwie von anderen Lauf-Events. Ich denke halt manchmal, es ist vielleicht ein bisschen zu weit hergeholt, aber ich finde, manchmal hat das vielleicht auch was von Sexualität. Also es hat es hat einen Reiz irgendwie, warum Leute da hingehen. Und ich glaube, es hat auch was mit sich klein fühlen, Kontrolle abgeben, sich etwas aussetzen zu tun, was manche Menschen vielleicht auch in SM-Spielen oder sowas spüren wollen. Es hat ein bisschen was Masochistisches irgendwie, einfach mal für ein Wochenende so komplett raus zu sein und mal so einen anderen Blickwinkel einzunehmen. Mhm. Und dann ist sozusagen, wenn das jetzt ein SM-Spiel ist, wäre dann sozusagen der Tunnel wäre dann so der dominante Part, der dich halt mal so ein bisschen peitscht links und rechts, weißt du?
Marco Bain wäre der.
Ja, ja. Und irgendwie in dem Leid, und das ist ja, das bucht man ja. Also wenn man da mitmachen will, das ist ja nicht optional, sondern dass du weißt genau, du wirst vielleicht in der zweiten Nacht Halluzinationen bekommen. Das ist einfach dabei und es wird hart und es wird einfach ekelhaft und schwer. Mhm. Aber das zieht dich irgendwie an. Ich glaube, es hat schon was von sexueller Begierde irgendwie auch zu tun auf so eine Art und Weise.
Ja, du buchst das Leiden, ne? Bei der Derecation, wenn du, was weiß ich, so Events machst, dann buchst du eher, ja genau, so eine Mutprobe und Anstrengung und so. Aber da ist nochmal eine Stufe drüber. Es ist nicht nur die Anstrengung so, sondern wirklich, du buchst primär das Leiden. Das reduzierte eben keine Freude, keine Eindrücke, keine Aussichten.
Ja.
Und klar, schon auch das Kleinfühlen und so. Aber vielleicht ist es eben genau so, du gehst aus dem Tunnel raus als gestärkte Person, weil dann fühlst du dich überall groß, wenn du da rausgekommen bist.
Ich kann dir noch mal, ich habe in einem Interview ein paar interessante Zitate auch von dem Mark gefunden. Und zwar sagt er halt auch, es richtet sich an Ultraläufer, also ich kann es mal auf Englisch vorlesen, ja. Also, I only have 30 to 40 entrants in any race. So it's aimed at the Ultrarunner who wants to give themselves a good beating. Ja. Und, and what I don't want is a load of people turning up and a load of people finishing. What's the point of that? Und er sagt halt auch so, you've got to look within yourself for inspiration. Also er möchte halt wirklich es so monoton, so langweilig, so reizlos wie möglich machen, dass man wirklich zurückgeworfen wird auf das, was in einem selbst passiert. Und das ist ja heutzutage sehr, sehr schwierig, wo alle so latent ein bisschen ADHS haben und die ganze Zeit mit Reizen bombardiert werden, Stichwort Social Media, und Probleme damit haben, 5 Minuten vielleicht die Augen zu schließen und zu meditieren, weil dann ihr Kopf schon verrückt spielt. Ja, dann lauf mal 55 Stunden in einem stillgelegten Tunnel.
Ja, das stimmt. Und mit Reizen nach außen tragen. Also viele produzieren so viele Stories und Bilder und so weiter. Und aber was ist eigentlich genau im Innersten? Also ist da überhaupt was? Also sehr, sehr provokante Frage. Aber genau, eigentlich wirft Mark Cobain diese Frage ja genau auf. Also was ist in dir drin? Ist da was? Und ne, damit arbeiten wir jetzt und nicht nur Reize und Bilder und Videos nach außen zu schmeißen ohne Sinn und Verstand. Aber genau, deswegen finden sich aber, also ne, es ist ansprechender, diese anderen Formate offenbar, weil man sieht es ja an den Anmeldezahlen, viele macht das nicht an, sich in den Tunnel zu begeben.
Jetzt hast du tatsächlich einmal Cobain gesagt. Ich habe darauf gewartet, dass wir nicht Cockbain sagen, sondern Cobain. bietet sich an. Ja, stimmt. Also nicht nur keine Reize empfangen, sondern auch keine Reize aussenden. Das ist ja die nächste Herausforderung.
Du hast halt keinen Empfang im Tunnel, ne? Dann kannst du nicht Insta live machen und
Genau. Das würde, glaube ich, das Format so ein bisschen kaputt machen auch. Also es erinnert ja so ein bisschen an so auch Backyards oder so, ja, wie sie jetzt auch sehr populär sind und stattfinden und so. Aber da gibt's ja auch solche und solche. Und ich habe halt das Gefühl, dieser Lauf, The Tunnel oder auch The Hill oder so, das ist wirklich so der Kern, so, das ist auch so eine, vielleicht eine andere Generation, also zumindest wenn man sich die Leute da anguckt, die da mitmachen, und es gibt halt so eine super krasse Subkultur an so Underground-Events, von denen halt auch eigentlich kein Schwein weiß, und das ist auch gewollt so, ja, also dass man will das gar nicht groß machen, also das ist auch der Mark Cockbane, der macht das halt am Wochenende, ist sein Hobby. Also der hat auch einen Hauptjob, der muss das nicht kommerziell betreiben. Das ist gar nicht sein Ziel. Genau, der will gar nicht jetzt da 100 Anmeldungen haben. Es ist völlig egal. Und es ist eben auch keines dieser Unsanctioned Races, wo dann eben Influencer von A nach B laufen und danach eben und währenddessen ganz viel Content produziert wird. Das ist hier eben überhaupt nicht der Fall.
Ja, vielleicht trifft das halt den Kern von Ultramarathon oder Ultratrail-Laufen. Du hast das Wort Destillat benutzt. Also da ist wirklich alles rausgestrichen, was nicht dazu gehört. Und es geht nur noch ums Laufen, ums Innerste und so. Und viele würden ja sagen, das ist Ultratrail-Laufen. Ne? Also wie eine Zwiebel pellt sich dein Ich ab und es bleibt nur noch der Kern und das Laufen. Und Mark Cobain hat das auf künstlerische Art und Weise geschafft, innerhalb eines Events das so zu kreieren.
Und um das zu schaffen, muss man einfach auf eine spirituelle Reise irgendwie gehen. Also anders geht's ja irgendwie gar nicht. Ja, das wird dich einfach aufstellen. Das wird dich einen Spiegel vorhalten. Mhm. Und das wird emotional total belastend sein. Das halt zu schaffen, das ist so krass. Und das ist auch seine Motivation, weil er hat gesagt, also als er früher Ultras gelaufen ist, das hat ihm jedes Mal so alles abverlangt. Das war jedes Mal aber auch ein sehr prägendes Erlebnis, was ihn dazu bewogen hat, auch den nächsten Ultra machen zu wollen und wieder den nächsten und wieder den nächsten, auch wenn es halt immer super hart war. Und das will er halt irgendwie, diesen Gedanken will er aufrechterhalten. Man kriegt nichts geschenkt. Ja.
Eine letzte Frage habe ich an dich. Denn wer deine neuesten Tattoos kennt, dem würde jetzt vor allem nach dieser Podcast-Folge auffallen, dass an deinem einen Oberarm genau der Tunnel gestochen ist. Du hast da einen Tunnel und ein Mensch geht Richtung Licht. Das ist ja wirklich, das könnte aus der Doku sein. Willst du der Tunnel mal laufen?
Ja, es scheint mir schon irgendwie was Schicksalhaftes jetzt hier zu sein. Genau, das ist mir auch aufgefallen. So, warum habe ich denn eigentlich einen Tunnel tätowieren lassen? Und jetzt wird's mir klar. Also ich wusste das irgendwie in meinem Inneren schon vorher, bevor ich den Film gesehen habe anscheinend, dass ich mal The Tunnel laufen muss. Und tatsächlich, es würde mich echt reizen. Also muss da natürlich reinkommen. Man braucht einen 100 Meiler als Quali-Lauf, den hätte ich.
Ja, also das will ich sehen, das will ich auch hören, also als Podcast-Hörerin würde ich das auch gerne mitbekommen, wie du den läufst. Für mich wäre es wirklich das Letzte auf der Welt, was ich anstreben würde zu finishen. Ja, aber nee, spannend, ja, mach das gerne.
Wir verlinken das mal in die Shownotes, schaut euch mal die Dokus an, es ist wirklich kurios, es ist witzig, es ist weird, es ist schräg irgendwie und es hat auch was sehr Britisches. Ich kann mal ganz kurz, ich habe einen Screenshot gemacht von einem T-Shirt, was da ein Teilnehmer trägt und da steht drauf, there comes a point where you no longer care if there's a light at the end of the tunnel or not, you're just sick of the tunnel. Also es ist halt auch so britischer, schwarzer Galgenhumor, finde ich auch hervorragend, finde ich super. Okay, danke für diese Folge, Juliane, hat Spaß gemacht.
Danke dir auch.
Und wir hören uns dann, würde ich sagen, spätestens nach dem Großglockner wieder, kann ich berichten, wie es mir da in meinem inneren Tunnel gegangen ist.
Genau, und ich berichte nach dem nächsten FKT-Attempt.
Also, bis dahin. Bis dann, ciao.
Tschüss.